Eine starke, friedliche, offene Zivilgesellschaft ist das Fundament für unser aller Wohlstand und auch für mich als Bank, sowohl als Social Bankerin als auch als jede klassische Bank. Und es ist in unserem ureigensten Interesse, hier zusammenzuwirken. Und ich sehe das auch als unsere Verantwortung.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 21 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖIAB und hoste diesen Podcast. In der heutigen Episode, da haben unsere CEO Monika Schüssler und ich, Carmen Sitter Nader zu Gast. Sie leitet in der ersten Bank das Social Banking und sie ist auch Vorständin der zweiten Sparkasse. In unserem Gespräch, da geht es um die richtige Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt. Wir sprechen darüber, wie gesellschaftliche Teilhabe durch nachhaltige finanzielle Begleitung möglich werden kann. Und gemeinsam mit Monika, da tauschen wir auch Gedanken zu Wohlstand, Armut und die Rolle der Zivilgesellschaft dabei aus. Hier gibt Monika auch Einblicke in die Wirkungsfelder der ÖIAB und ich habe bei Carmen Sitter nachgefragt, was wir uns unter dem Begriff Social Banking überhaupt vorstellen können und wie die zweite Sparkasse Menschen in finanziellen Notsituationen hilft und hier neue Perspektiven bietet. Wie immer, da wünsche ich euch viel Freude beim Hören der Episode Gemeinsam Wohlstand sichern.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖIAB-Podcast. Herzlich willkommen hier am Lebenscampus Wolfganggasse in unserem ÖIAB-Pflegewohnhaus Neumargareten. Monika Schüssler, unsere CEO, hat wieder neben mir Platz genommen und gemeinsam, da dürfen wir heute Carmen Sitter Nader begrüßen. Ich habe also die Freude, die kommende Stunde mit zwei sehr tollen Frauen zu verbringen, die diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und unser heutiges Thema, da fokussieren wir uns aufs Social Banking. Was das genau ist, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Also wir sprechen über die Finanzwelt und wie uns nachhaltige Finanzierung auch zu mehr Selbstwirksamkeit führen kann. Liebe Carmen Sitter, wir kennen uns schon sehr lange und so viel Transparenz darf auch sein hier in unserem Podcast. Wir kennen uns schon seit unserer Studienzeit. Und nach vielen Jahren, da haben sich unsere Wege dann wieder gekreuzt, jetzt hier auf beruflichen Wege und ich habe vorher darüber nachgedacht, ich würde sagen, unser innerlicher Antrieb, die Zukunft zu gestalten, die hat uns wieder in diesem Kontext zueinander geführt, was mich besonders freut. Und ja, zu dir, du bist studierte Volkswirtin mit Spezialisierung Entwicklungsökonomie, seit 14 Jahren schon im Banking tätig in den unterschiedlichsten Bereichen und seit dem Jahr 2015, da beschäftigt dich das Thema Social Banking. Seit 2021, da leitest du das Social Banking bei der Erste Bank und Sparkassen und seit 2023 bist du im Vorstand der zweiten Sparkasse. Das war jetzt sehr kompakt, aber wie auch allen unseren anderen Gästen, da gebe ich natürlich auch dir die Gelegenheit, dich selber unseren HörerInnen vorzustellen, wer die Carmen Sitter ist und was dich als Menschen ausmacht.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wer bin ich? Ich habe versucht, das mit meinem Partner im Vorfeld zu besprechen. Ich würde sagen, Carmen Sitter im Brotberuf Social Bankerin, im leidenschaftlichen Ehrenamt Vorständin der zweiten Sparkasse. Ich liebe Menschen und ich habe unfassbar viel Energie und zusammen führt das zu einem explosiven Paket, das, wie mein Mann heute früh gesagt hat, alles, was ich angreife und verfolgen mömöchte, das verfolge ich mit 150%. Im Privatleben äußert sich das manchmal dadurch, dass ich die außergewöhnlichsten Hobbys mir suche und das belastet das Familienleben dann immer wieder sehr, zum Beispiel wenn ich Ziehharmonika lerne oder Ukulele und jetzt gerade sind meine Leidenschaft lustige Wiener Lieder. Nicht besonders schön gesungen, aber mit viel Passion.
Mit viel Leidenschaft und viel Passion. Und so habe ich dich auch in Erinnerung, jetzt auch die Jahre, wo wir keinen Kontakt hatten und jetzt auch wieder die Leidenschaft, Dinge zu tun und so wieder zusammengeführt hat. Ja, heute, da sprechen wir über Finanzkompetenz und ich glaube, das Thema Finanzen, das ist oft für viele Menschen, glaube ich, auch ein sperriges Thema, vielleicht oft auch mit Berührungsängsten verbunden. Bemerke aber auch in den letzten Jahren, dass sich da sehr viel tut. Jetzt auch mit dem Fokus, dass gute Finanzbildung auch wirklich wichtig ist. Und ich bemerke, dass es spezielle Finanzcoachings für Frauen gibt oder ja, Sozialunternehmen wie Freecoins, Carmencito, du kennst sie ja auch ganz gut, die sich mit Finanzbildung fürs Leben beschäftigen und mit ja die Selbstbestimmung und Chancengleichheit, die damit einhergeht. Zur Erste Bank und Sparkassen war ich recht erstaunt in meiner Recherche, dass es die schon seit dem Jahr 1819 gibt, also seit mehr als 200 Jahren. Und seit der Gründung, habe ich auf eurer Website gelesen, setzt ihr euch dafür ein, allen Menschen Finanzdienstleistungen zugänglich zu machen. Und ihr bietet Unterstützung für Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Und um ja wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand zu ermöglichen oder zu unterstützen. Und Social Banking steht da bei euch, ist nicht nur tief in unserer Geschichte verwurzelt, sondern auch nach wie vor Teil unserer DNA. Und ja, Carmencito, ich möchte dich bitten, unseren HörerInnen zu erläutern, was können wir uns unter diesem Begriff Social Banking vorstellen?
Social Banking ist dann ein ganz ein spezieller Bereich, der sich damit beschäftigt, Bankdienstleistungen dort anzubieten, wo sie für Menschen einen sozialen Mehrwert erzielen können. Das heißt, überall dort, wo eine Bankleistung gebraucht werden kann, aber aus unterschiedlichen Gründen noch nicht entwickelt oder nicht zugänglich ist, dort kommen wir ins Spiel, um zu unterstützen. Das betrifft Angebote für Privatpersonen, aber auch für Sozialorganisationen, Hilfsorganisationen und auch ganz besonders gerne Sozialunternehmerinnen. Und hat einen ganz klaren, wirkungsorientierten Gedanken.
Kannst du da auch näher erläutern, wie ihr diese Unterstützung konkret anbietet? Also du hast ja schon erwähnt, es gibt Sozialunternehmen, die ihr unterstützt, aber auch Privatpersonen. Und wie können wir uns diese unterschiedlichen Leistungen vorstellen?
Bei uns Menschen ist es so, dass es unterschiedliche Punkte in unserem Leben gibt. Jetzt neudeutsch, englisch würde ich sagen, so Tipping Points ins Positive, Entscheidungspunkte, Wendepunkte. Und wenn ich hier die richtige Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt erhalte, dann kann ich für mich, für meine Familie, für meine Gemeinschaft wirklich eine positive Veränderung erzielen. Das sind einschneidende Bereiche wie der Zugang zu leistbarem Wohnraum. Das ist das Thema Bildung, das Thema Gründen, aber auch soziale Innovation. Nicht jeder Mensch hat an diesem Punkt aus unterschiedlichen Gründen die Unterstützung, die Hilfe zur Selbsthilfe, die er oder sie vielleicht genau in diesem Moment benötigen kann. Und wenn die Bankdienstleistung hier unterstützen kann, ja, dann sind wir zur Stelle. Das kann zum Beispiel in Form sein von Mikrokrediten für Gründerinnen, wo wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und gemeinsam mit der Europäischen Union ein eigenes Angebot ohne weitere Sicherheiten geschaffen haben. Das kann ein Zugang sein zu leistbarem Wohnraum über unsere Social Housing Initiative. Aber und ganz besonders, und das ist wirklich ein Fundament, das kann auch einfach der Zugang sein zu einem Bankkonto oder zu einer Finanzierung für Organisationen, die vielleicht in ihrer geschäftlichen Ausrichtung nicht traditionell das sind, was man unter profitorientiertem Unternehmertum versteht. Das ist noch immer nicht 100% in der Bankenwelt angekommen und wir sind hier Vorreiter aus tiefster Überzeugung.
Ja, gibt natürlich auch schöne Best-Practice-Beispiele, wie ich glaube, es kennen vor allem unsere Wienerinnen gut die Vollpension, das Mehrgenerationen-Café, die ihr ja auch unterstützt mit dem Social Banking oder die Housing-Initiative, die du gerade erwähnt hast, weil du auch den Social Impact erwähnt hast. Monika, kannst du da jetzt so aus unseren Bereichen da auch Beispiele nennen oder Erfahrungen? Carmencito hat das auch vorher erwähnt, es gibt ja oft so Tipping Points oder Rahmenbedingungen, die es einfach nicht ermöglichen, auch in diese Finanzkompetenz überhaupt zu kommen. Und wie unterstützen wir da in der ÖJAB?
Danke für die Frage, Dani. Wir unterstützen mannigfaltig oder wir denken, ich würde es glaube ich so aufziehen wollen, wir denken mannigfaltig, weil die Herausforderungen, die uns begegnen, ich denke jetzt tatsächlich an unsere Kundinnen, die wir betreuen oder Klientinnen und teilweise auch an Mitarbeiterinnen, die an solchen Weggabelungen oder Tipping Points einfach stehen und dann Unterstützung oder Beratung brauchen, manchmal auch Mut machen, um dann tatsächlich einen Weg einzuschlagen, der eine Wende oder einen Wendepunkt in ihrem Leben dann bedeutet. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wir ja in unseren Projekten auf der einen Seite junge Menschen begleiten, die Schulabbrecherinnen sind, ja, und die diese Schule abgebrochen haben, weil sie zu Hause nicht jene Stütze erfahren haben, die normalerweise in, ich sage jetzt einmal, geordneten Familienverhältnissen oder achtsamen Familienverhältnissen oder liebevollen Familienverhältnissen vorherrscht. Das resultiert dann, also ich werde jetzt sehr konkret dann, ja, ich habe deine Frage sehr konkret verstanden. Das heißt, dass das zugrunde liegende, der Thematik zugrunde liegende oder der Kontext, der dahinter steht, ist, dass diese Menschen verunsichert sind, dass sie manchmal traumatisiert sind, dass sie nicht selbst wirksam sich selbst erlebt haben und nicht erleben können. Also da setzen wir an sehr, sehr vielen Begleitmaßnahmen an. Das ist jetzt nicht unbedingt noch in die Finanzwirtschaft oder in die Finanzausbildung hineingedacht. Das tun wir nicht, aber wir bemerken bei genau diesen Jugendlichen, dass genau das ein Thema ist. Also wir beobachten das. Und hier ist es sehr interessant für uns jetzt als soziales Unternehmen oder auch als österreichische NGO, beides trifft auf uns zu, Kontakte zu knüpfen, beziehungsweise vielleicht sogar eine Initiative oder eine Idee zu starten in Zusammenarbeit mit einem Bankinstitut, das für solche Initiativen offen wäre. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir sozialen oder sozial leistbaren oder leistbaren Wohnraum am Ausbildungsstandort ermöglichen. Das sind unsere Studierendenwohnheime, wo wir uns grundsätzlich von gewerblichen Studentenheimträgern oder Investorengruppen, renditenorientierten Bauträgerinnen unterscheiden. Und zwar insofern, dass wir unseren Heimpreis auf kostendeckender Basis kalkuliert anbieten und tragen dafür einfach Sorge, dass junge Menschen, das können Lehrlinge sein, das können Studierende sein, das können manchmal auch Schülerinnen sein, in einer Phase, wo Geld knapp ist oder wo noch nicht verdient wird, wirklich sparsam gewohnt werden kann. Und bei mitarbeitenden Menschen ist es so, dass es immer wieder zu Notsituationen kommt. Das sind dann vielleicht wirklich Tipping Points, wo sich entscheidet, ob es bergauf oder bergab geht. Da sind Trennungen ein großes Thema, da ist der Verlust eines Menschen ein großes Thema, da ist eine Erkrankung oder eine Krankheit ein großes Thema. Also landläufig gesagt Schicksalsschläge, die schlussendlich darin resultieren, dass man vielleicht sich als alleinerziehende Mama wiederfindet oder dass man natürlich auch als alleinerziehender Papa, das kann ja auch passieren, ja, oder dass man sich in einer Krise wiederfindet, wo es alleine schwer geht. Und auch hier haben wir in der ÖAB einen Sozialfonds, aus dem heraus wir unterstützen können. Das sind natürlich nur temporäre Unterstützungen, das sind auch Pflaster auf einer Wunde. Also wir helfen hier, das Symptom natürlich zu heilen, aber nicht die Ursache. Und dann an die Ursache gehen wir bei unseren mitarbeitenden Menschen, indem wir hier in solchen Notsituationen einfach Coaching oder therapeutische Begleitung anbieten, was auch wieder im Umkehrschluss eine finanzielle Unterstützung bedeutet, weil wir natürlich diese Begleitung bezahlen.
Ja, aber weil du das Pflaster erwähnt hast und natürlich ist es jetzt in einem ersten Schritt symptomatisch. Ich glaube aber trotzdem, dass man den Wert davon nicht unterschätzen darf, weil wenn ich es jetzt so salopp sage, wenn jetzt mein Sohn stürzt und blutet, dann braucht er jetzt einfach mal das Pflaster. Und schon mit dieser ersten Unterstützung, mit dieser ersten Hilfe ist das Gefühl da gut. Es ist jemand da, der die erste Wunde ist mal gestillt und dann hat man wieder ein bisschen Zeit zu schauen, wie es weitergeht. Und da setzt dann eben auch, glaube ich, gut das Social Banking da auch an. Das also ist eine langfristige Perspektive.
Dann. Ich möchte das voll inhaltlich unterstützen. Ich glaube, zum einen ist es so, dass viele von uns, ich sicher auch eine lange Zeit meines Lebens unterschätzt haben, wie schnell man selbst betroffen sein kann und dass es jede und jeden treffen kann.
Also das mit der Ersthilfe, das, ich möchte das jetzt noch einmal aufgreifen, weil das ist jetzt, ich finde das jetzt gerade schön, dass ihr zwei das so seht. Und jetzt schwinge ich mich drauf ein und stimme euch einfach zu.
Ja.
Weil es ist tatsächlich so, wir wissen das ja auch aus der Katastrophenhilfe. Ist jetzt vielleicht von der Thematik her etwas weit hergeholt, aber wenn man kann diesen Vergleich bemühen und sagen, wer schnell hilft, hilft doppelt. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist eine Ersthilfe, um eine Notsituation zu lindern. Und dann braucht es natürlich auch einen gewissen nachhaltigen Ansatz. Und das ist das, was du, glaube ich, eingangs gesagt hast, liebe Carmen Sitter, dass es hier dann um Nachhaltigkeit oder um Wirkung geht, ja, oder Impact, wie du gesagt hast, Dani.
Ja, es ist ja auch ein schambehaftetes Thema. Also jetzt selber in eine finanzielle Notsituation zu geraten, ist auch nicht etwas, das man gerne erzählt oder mit dem man gerne nach außen geht. Umso schwieriger wird es dann, glaube ich, auch da die richtigen Maßnahmen zu setzen oder an die Menschen auch heranzukommen, die diese Unterstützung tatsächlich brauchen. Und in dem Kontext möchte ich auch dieses Wort Armut auch noch einmal hervorheben, weil es jetzt auch auf der Website bei der Erste Bank ist mir das hervorgestochen, dass das auch sehr zentral, auch sehr prominent platziert wird, weil es ist jetzt kein angenehmes Wort. Das ist mir auch selber aufgefallen, als ich drüber gelesen habe. Aber in Zentral- und Osteuropa sind immerhin 14 Millionen Menschen von Armut betroffen. Das ist jede fünfte Person. Und das ist nicht wenig. Und da fand ich auch spannend, Carmen Sitter, du hast Anfang dieser Woche ein Posting im LinkedIn geteilt, dass du heute an einer Podiumsdiskussion teilnimmst mit der von mir sehr geschätzten Daniela Brotesser, mit der Frage, was ist Wohlstand überhaupt? Und ich habe mir dann die Seite angeschaut von dieser Veranstaltung, wo du heute sein wirst und wo auch diskutiert wird über eine Neuausrichtung des Wohlstandsbegriffes im Sinne der Solidarität und des Gemeinwohls. Und ja, da möchte ich dich jetzt vielleicht ein bisschen provokant fragen, was ist Wohlstand für dich oder hast du dir schon Gedanken dazu gemacht?
Ich habe mir Gedanken dazu gemacht im Vorfeld. Natürlich möchte ich möglichst offen in die Diskussion heute hineingehen, weil ich denke, dass eine Reihe an Perspektiven zusammenkommen und ich wahrscheinlich für mich selber weiser die Diskussion verlassen werde, als ich hineingegangen bin. Aber es sind für mich zwei Ebenen. Die eine ist zum einen, dass man Wohlstand betrachtet und nicht Armut, das heißt ins Positive gedreht, den Begriff beleuchtet und nicht nur sagt, was, wann. Wann bin ich armutsbetroffen, sondern wann verfüge ich tatsächlich über Wohlstand, diese Erweiterung der Sichtweise. Und zum anderen auch natürlich die Frage, was kann da alles hineinspielen. Und ich habe grundsätzlich, so wie viele der Diskutantinnen dann auch unter meinem Beitrag schon geäußert haben, ein breiteres Verständnis von Wohlstand als nur, dass ich kostendeckend quasi leben kann und das Notwendigste erwirtschaften kann, ja? Sondern es geht für mich auch viel weiter. Es geht um Teilhabe, um kulturelle und soziale Teilhabe. Es geht auch um Zeitwohlstand und die Möglichkeit, Menschen, Dingen, Aktivitäten auch Zeit widmen zu können. Aber ein besonders spannendes Statement heute hat sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Wohlstand, nicht nur Teilhabe am sozialen Leben per se, sondern auch überhaupt nicht einsam zu sein und Zugang zu haben zu anderen Menschen. Also ich glaube, der Begriff ist mannigfaltig und wir müssen sicherlich wegkommen
von der Idee, dass Wohlstand rein monetär gemessen werden kann.
Also weil du jetzt auch das Thema Einsamkeit erwähnt hast, auch das war schon ein Thema in unserem Podcast und wie zentral auch die gesellschaftliche Teilhabe ist. Und für gesellschaftliche Teilnahme brauchen wir wieder finanzielle Ressourcen oft. Also ich glaube, das ist einfach so ein Kreislauf und wir können das nicht voneinander getrennt sehen. Also ich glaube, das da schwingt alles ineinander mit rein.
Dieser materielle Wohlstand, wenn man das vielleicht auch so beleuchten kann, dass es einen materiellen Wohlstand geben kann, der kann eine Zeit lang gut tun und er reicht bei weitem nicht aus. Und dieser immaterielle Wohlstand, also dieser Wohlstand oder auch der immaterielle Reichtum, der sich dann in gesunden Beziehungen, also jetzt sage ich auch, jetzt wandle ich die Einsamkeit quasi ins Positive, in gesunden Beziehungen, in gesundem Miteinander äußert, in einem vertrauensvollen Miteinander, in einem sozialen Netzwerk, das man hat oder das wir haben. Das ist zum Beispiel auch eine mögliche Betrachtungsweise. Und ich glaube, dass Freunde, Freundinnen, Familie, ein gutes Klima am Arbeitsplatz, offene Gesprächsatmosphären auch zu diesem gesellschaftlichen Miteinander, zu diesem immateriellen Wohlstand ganz viel beitragen können. Das ist lustig, weil mir jetzt gerade bewusst wird im Gespräch, dass gerade eine NGO oder eine Non-Profit-Organisation, die ja auch nicht viel Geld hat, ja, sehr viel mehr wahrscheinlich als andere Unternehmen genau auf diese Themen intrinsisch wahrscheinlich schon fokussiert, weil wir mit diesen Themen punkten können, ohne vielleicht komplett kompetitiv mit der Privatwirtschaft entlohnen zu können. Ne? Und dadurch punkten wir mit Atmosphäre, mit Stimmung, mit Qualität am Arbeitsplatz, miteinander.
Was mich noch interessiert, Carmen Sitter, was hat dich dazu bewogen, im Social Banking aktiv zu werden? Oder welcher Weg hat dich dorthin geführt?
Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich habe einige Banker und Bankerinnen in der Familie, das heißt, der Pfad an sich war mir bekannt und war mir auch immer grundsympathisch. Ich bin ausgesprochen gerne Bankerin und mag diesen Job, so wie meine Kolleginnen auch, und fühle mich darin sehr wohl. Mein erster Arbeitstag im Banking liegt aber schon einige Zeit zurück in London, und zwar am 15. September 2008. Das war der Black Monday. Und ich bin mit meiner kleinen Box um 7.30 Uhr in der Früh die Rolltreppe mit großen Gucki hinaufgefahren, und mir entgegengekommen sind die, Kollegen und Kolleginnen von Lehman Brothers an dem Tag. Und das war mein erster Einstieg ins Banking. Ich bin sozusagen ein Kind der Krise.
Aber und hat dich nicht abgeschreckt?
Nein, ganz im Gegenteil. Es hat mich eigentlich motiviert und angefeuert, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, in der man Themen angreifen kann, Dinge neu aufarbeiten kann, gestalten kann, und dem möchte ich mich stellen, auch mit meinem Hintergrund als Volkswirtin. Und ich habe es eher immer als Herausforderung im wertschätzendsten und positivsten Sinne gesehen. Und als ich dann das erste Mal um 2015 herum in Kontakt mit dem Social Banking gekommen bin, wusste ich, das ist der Pfad, der diese Welten, diese beiden, den entwicklungsökonomischen Aspekt und diese soziale Arbeit, die ich auch sehr schätze, mit meiner Leidenschaft der Finanzbranche verheiratet. Und das möchte ich machen.
Wir haben in unserem Vorgespräch auch über die Zivilgesellschaft gesprochen, und das klingt immer so hochtrabend, aber die Zivilgesellschaft ist jeder und jede einzelne von uns, die wir hier sitzen und die auch gerade zuhören. Welche Verbindungen siehst du zwischen Social Banking und einer aktiven Zivilgesellschaft, die dann auch in eine Selbstwirksamkeit kommen kann?
Social Banking ohne Zivilgesellschaft existiert nicht. Alles, was wir tun, tun wir auf Impuls von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Menschen, von Ideen, die an uns herangetragen werden. Die entwickeln wir nicht in uns im stillen Kämmerchen, sondern die entwickeln wir gemeinsam. Und alle Initiativen, die wir setzen, setzen wir in weiterer Folge für die Zivilgesellschaft. Und das ist nicht, das möchte ich gleich vorweg schicken, keine Marketingaktivität, das ist kein Sponsoring, das ist keine Spende, das sind vor allem keine Almosen, sondern auch und jetzt wirklich Hutbankerin strikt, eine starke, friedliche, offene Zivilgesellschaft ist das Fundament für unser aller Wohlstand und auch für mich als Bank, sowohl als Social Bankerin als auch als jede klassische Bank. Und es ist in unserem ureigensten Interesse, hier zusammenzuwirken. Und ich sehe das auch als unsere Verantwortung.
Und auch die Verantwortung der Zivilgesellschaft, auch an dieser Partizipation, auch, also wirklich daran teilzuhaben und in einem gegenseitigen, ständigen Austausch auch zu sein, um wieder wirken zu können. Wir verwenden das Wort heute sehr oft, aber eben auch dieses Gefühl zu haben, ich habe eine Rolle hier in der Zivilgesellschaft und in meinem täglichen Leben. Carmen Sitter, ich sehe den, also die HörerInnen sehen es nicht, aber wir sehen es, den Anstecker von der zweiten Sparkasse. Und du hast auch vorhin den Hut als Bankerin erwähnt, aber du hast ja noch einen zweiten Hut und vielleicht möchtest du dir den jetzt aufsetzen. Und zwar bist du Mitglied des Vorstands der zweiten Sparkasse seit Herbst 2023. Und ich muss gestehen, die zweite Sparkasse, das hat mir, bevor wir darüber gesprochen haben, so konkret jetzt nicht viel gesagt und wir haben uns dann darüber unterhalten. Aber es geht um die zweite Chance im Leben und wie wir auch schon vorher das Pflaster erwähnt haben, die zweite Sparkasse, habe ich gelesen, ist für Menschen da, die einen zweiten brauchen. Darf ich dich jetzt wieder bitten, uns zu erzählen, was die zweite Sparkasse ist und was sie genau macht?
Die zweite Sparkasse ist, wie du ganz richtig gesagt hast, die Bank der zweiten Chance, die Bank der Hoffnungsträgerinnen. Uns unterscheidet wohl alles, oder wir unterscheiden uns wohl in jeder Hinsicht von einer traditionellen Bank. Wir sind ein hundertprozentig ehrenamtlich geführtes, vollwertiges Bankinstitut. Wir sind nicht gewinnorientiert und wir haben einen sozialen Zweck, ganz im Sinne des Social Banking Ansatzes. Das kann eine kommerzielle Bank schon einmal generell nur sehr wenig interessieren. Wir haben uns darauf spezialisiert, Menschen, die von Armut betroffen sind oder gefährdet sind, zu begleiten, einen Teil ihres Weges, um ihnen mit der Bankdienstleistung und eingebettet in eine Begleitung durch NGOs, die wiederum die Menschen uns empfehlen, hier zu bieten auf eine gewisse Zeit. Das heißt, kein Mensch kann einfach wie ein klassischer Bankkunde bei der zweiten hereinmarschieren, sondern wir agieren strikt als Banker und Bankerinnen. Und die sozialarbeiterische Einschätzung, ob ein Mensch profitiert von der Begleitung der Zweite an diesem Punkt seines Lebens und für einen gewissen Zeitraum. Das obliegt unserer Partner-NGO in diesem Fall oder unseren Partner-NGOs.
Also auch hier eine aktive Zusammenarbeit.
Genau. Und da kommen mir jetzt aber ganz viele Fragen. Darf ich da eine zumindest stellen?
Ja, du darfst doch mehrere stellen.
Weil da öffnet sich jetzt mein soziales Herz ganz groß und strahlt und lacht. Das hört man hoffentlich jetzt an der Stimme. Habt ihr Sozialarbeiterinnen hier dann in diesem Bankinstitut, die ehrenamtlich für euch oder mit euch oder in Kooperation arbeiten? Oder sind das Sozialarbeiterinnen, die für eine NGO arbeiten und ihr habt eine Partner-NGO und sind das mehrere? Ist das nur eine NGO? Kann die ÖJAB auch so eine Partner-NGO werden? Also da kommen das Ganze, Entschuldigung, aber da werde ich jetzt emotional. Ja.
Wir sind ja ursprünglich schon 2006 gegründet worden. Das heißt, die zweite wird dieses Jahr 18. Mhm. Und damals wurde sie gegründet als Bank für Menschen ohne Bank, weil immer wieder Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen festgestellt haben, ich habe einen Kunden oder eine Klientin und die Person hat kein Bankkonto. Und das stellte die Menschen damals vor unfassbare Hürden. Das brauche ich euch nicht sagen, was das bedeutet. Und aus diesem Zweck heraus, gemeinsam mit NGOs, wurde die zweite der Stiftung aus dem Sparkassennetzwerk und mit Partner-NGOs gegründet. Mittlerweile haben wir viele Partner-NGOs.
Okay.
Wobei in diesem Verhältnis sind wir strikt Bankerinnen und bringen den Mehrwert über unser Know-how, über unsere spezielle Beratung, über die Zeit, die wir widmen können und über das besondere Angebot. Die sozialarbeiterische Begleitung, die können wir nicht erledigen und die passiert auch nicht bei uns. Aber natürlich ist es so, dass wir unser Angebot stetig und in Abstimmung mit unseren Partnerinnen entwickeln, weiterentwickeln. Und wir versuchen immer sehr am Menschen an unseren Partnerorganisationen zu sein.
Und auch in unserem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass seit 2016 gibt es ja jetzt diese EU-Verordnung für EU-BürgerInnen, das Recht auf ein Girokonto, das Recht auf das eigene Bankkonto. Das klingt jetzt vielleicht für viele sehr banal, aber so wie du schon gesagt hast, wenn man plötzlich vor einem Schuldenberg steht und dann Probleme hat, überhaupt ein Girokonto zu bekommen, und dann, ja, denke ich jetzt ganz, ganz praktisch, dann möchte ich einen Job, einen neuen Job starten und habe aber keine Bankverbindung, die ich angeben kann. Also das ist schon ein großer Meilenstein.
Also das gesetzliche Basiskonto war tatsächlich ein Meilenstein und eine unfassbar wichtige Entwicklung. Und man könnte jetzt retrospektiv sagen, na ja, das ist ja eigentlich der Traum eines jeden Menschen, der an einer sozialen Innovation beteiligt ist, dass sich das soziale Problem erledigt. Wir haben aber sehr schnell gemerkt in der zweiten, und das merken wir auch weiterhin mit dem Zulauf, also wir hatten in Summe über 23.000 Kunden und Kundinnen, haben weiterhin rund 8.000 Kunden und Kundinnen bei uns, die wir begleiten, dass die Kontonummer alleine löst das Problem, die Herausforderung noch nicht. Ganz im Gegenteil, es ist zum einen die Art und Weise, wie wir unsere Angebote in Abstimmung und in Kooperation mit unseren NGO-Partnerinnen entwickeln. Und es ist die viele Zeit und es ist auch der Umgang, der absolut selbstverständliche, wertschätzende, respektvolle Umgang mit den Menschen, die bei uns begleitet werden, die aus ihrer Erfahrung sicherlich schon auch andere Erlebnisse hatten im Finanzbereich in ihrer Vergangenheit.
Ich muss wieder fragen, nach welchen Kriterien wählt ihr aus? Kannst du da so einen von der Metaebene einen Überblick geben? Ich kann mir dann noch nicht vorstellen, wem wird geholfen und wem vielleicht nicht und warum nicht oder warum schon.
Wenn eine NGO eine Person empfiehlt, dann nehmen wir die. Okay. Aber die grundsätzliche Orientierung ist schon, dass die Person finanziell an einem Punkt ist, wo sie von einer Bankbegleitung durch die zweite profitiert. Das sind zum Beispiel Menschen, die sich im Privatkonkurs befinden und über die Schuldenberatung an uns empfohlen werden. Mhm. Das können Menschen sein, die ein laufendes Einkommen haben, aber merken, dass sie sich schwer tun, ihre wichtigsten Ausgaben, ihre Fixkosten zu bedienen. Die können wiederum sehr gut von einem betreuten Kontomodell profitieren. Es können Menschen sein, die über Spielerschutz, also Spielsuchtberatungsstellen zu uns kommen. Die profitieren davon, dass wir ein Konto haben, das über die Debitcard keine Spielumsätze erlaubt. Und es können Menschen sein, die besonders viel Orientierung und Zeit und auch Geduld brauchen für sich und ihre Anliegen, und das können wir in diesem Falle bieten. Wichtig an dem Punkt ist aber zu sagen, die zweite ist vermutlich auch das einzige Bankinstitut, das Menschen und Kundinnen wieder verlieren möchte. Ja? Das heißt, wir freuen uns darüber, wenn wir unsere Kunden und Kundinnen je nach ihren Bedürfnissen begleiten. Das können auch durchaus viele Jahre sein. Nichtsdestotrotz ist schon auch die Idee, dass man nach dieser Begleitung den Kunden, die Kundin wieder an den klassischen Bankensektor empfehlen, übergeben kann. Das heißt, es ist nicht der Anlass, zu uns zu kommen und zu sagen, das ist ein günstiges Konto und deswegen komme ich, sondern ich profitiere tatsächlich von der Begleitung, von der Zeit, von den Angeboten rundherum.
Und eine Frage habe ich noch. Wie darf ich mir das vorstellen, dass Menschen, die bei der zweiten Bank arbeiten oder für die zweite Bank arbeiten, ihre Zeit dort investieren? Gehen die nach der normalen Arbeitszeit aus ihrem Brotberuf dann in die zweite Bank und arbeiten dort, oder machen die das in ihrer Mittagspause? Wie funktioniert das?
Wir haben aktuell über 350 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in ganz Österreich. Und die Struktur dieser Mitarbeiterinnen ist ganz unterschiedlich. Wir haben Kollegen und Kolleginnen, die noch aktiv Beschäftigte im Sparkassenbereich sind. Die machen das außerhalb, also wirklich im Ehrenamt, außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit oder im Rahmen eines Zeitausgleichmodells in Abstimmung mit ihrer Führungskraft. Das ist so, die Flexibilisierung hat hier auch immer wieder in einzelnen Bereichen viele Möglichkeiten gebracht. Die Aufgaben sind ja auch unterschiedlich. Nicht jede ist direkt an der Kundin oder am Kunden, sondern es gibt auch Backoffice-Aktivitäten, mit denen ich zeitlich flexibler bin. Wir haben aber auch einen großen Anteil an Menschen, die bereits pensionierte Mitarbeiterinnen des Sparkassensektors sind. Das sind großartige Kollegen und Kolleginnen, die ich über die Maßen schätze. Unsere ältesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits über 80, sind von der ersten Stunde dabei. Und die unterstützen natürlich vor allem dabei, dass man klassische Geschäftszeiten immer wieder auch nicht im vollen Ausmaß, aber doch aufrechterhalten kann.
Unglaublich, das hört sich wirklich sehr beeindruckend an. Ne? Vor allem sehr schön. Und ich bin ja eine bekennende Sozialromantikerin. Und da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas höre.
Ja, auch dieses Mosaik zu sehen, die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt, jetzt auch ehrenamtlich da aktiv zu sein. So auch ist deine Funktion im Vorstand auch eine ehrenamtliche Funktion zu deinem Brotjob als Leiterin des Social Banking. Weil es mich sehr berührt hat und wir haben es da vorhin schon erwähnt, es gibt viele Gründe, warum es dazu kommen kann, die Kontrolle über seine Finanzen zu verlieren. Das können sein Schulden, Kaufsucht, Einsamkeit, Scheidung, Trennung, Spielsucht, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Konkurs, Privatkonkurs. Also es hat mich auch nochmal berührt, dass es einfach Schicksalsschläge oft sind, die jeden und jede von uns treffen können. Also oft ist auch eine Krankheit oder die Krankheit des eigenen Kindes ein Auslöser dafür, in diese Notsituation zu geraten und umso schöner zu sehen, dass es dieses Angebot auch gibt, wo man sich hinwenden kann. Und du hast es auch in unserem Vorgespräch gesagt, also ihr werdet von, also die Menschen, die davon betroffen sind, gehen zuerst zu einer NGO, also beispielsweise Volkshilfe, nehme ich an, habe ich gelesen.
Genau, wir haben über 35 Partner-NGOs aktuell, die man auch auf unserer Website entnehmen kann.
Okay, ist auch wichtig dann auch für die Shownotes, weil vielleicht hört jemand zu, der betroffen ist, oder man kennt jemanden, aber auch zu wissen, dass man sich an Institutionen wenden kann, die dann an euch dann weitergeleitet werden. Und ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich nehme an, dass dieser erste Weg zu einer NGO oder zu einer Beratung oder Schuldnerberatung auch der ist, damit dort abgeklopft werden kann, welchen Bedarf hat diese Person und welches Angebot könnt ihr dann mit der zweiten Sparkasse dann anbieten konkret?
Also es geht in beide Richtungen. Zum einen, weil wir eben strikt als Bank agieren und wir wünschen uns natürlich dort, wo wir mit der Bank Dienstleistungen unterstützen, dass der Mensch auch in ein sozialarbeiterisches Umfeld eingebettet ist und hier begleitet wird. Und zum anderen natürlich auch, weil wir uns nicht einbilden als Nicht-Sozialarbeiterinnen, dass wir einschätzen können, ob hier die Unterstützung passt oder nicht. Also da legen wir sehr viel Wert auf die Expertise unserer Partner.
Ich möchte dir auch da die Gelegenheit geben, auch von Erfolgen zu erzählen oder von besonderen Meilensteinen, die du da hervorstreichen möchtest und dann nachher aber auch Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die du täglich siehst in deiner Arbeit.
Ich glaube, die schönsten Erlebnisse sind zum einen, wenn uns Kunden wieder verlassen, mit großer Freude und großem Stolz, den ich sehr teile. Das berührt mich sehr. Darüber hinaus sind auch besonders schöne Erlebnisse, wenn wir ein neues Angebot umsetzen können, weil wir hier Feedback bekommen haben und weil wir hier mit Sozial- und Hilfsorganisationen so gut gemeinsam arbeiten konnten, dass wir tatsächlich wieder etwas schaffen konnten, das Mehrwert stiftet, und dann zu sehen, wie das umgesetzt wird, mir aus ehrenamtlicher Kraft heraus, wie wir das dann bringen, wie dann die Menschen darauf reagieren. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Glücksspielschutz, den wir seit Mitte letzten Jahres auf allen unseren Debitkarten eingesetzt haben, der fantastisch ankommt bei den Kundinnen. Es stört niemanden, manche bedanken sich sogar dafür. Das ist eine großartige Entwicklung, aber auch jetzt das Zahlungsplankonto, bei dem wir gemeinsam mit der Schuldenberatung Menschen durch den Zahlungsplan im Privatkonkurs begleiten und gewährleisten wollen und können, dass dieser Zahlungsplan auch erfolgreich erfüllt wird. Das sind Dinge, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die vielleicht eine klassische Geschäftsbank nicht interessieren, aber das ist für uns bewegend und groß und wunderbar, wenn wir wissen, es braucht uns nicht nur, sondern wir schaffen es auch, relevant zu bleiben und etwas anzubieten, was dem und der Einzelnen hilft. Das ist aber auch gleichzeitig wieder die Herausforderung. Ich habe mir auch letztens wieder die Armutszahlen natürlich, die neuen, angesehen. Und während man jetzt argumentieren kann, dass ich sozusagen in den Prozentsätzen, je nachdem, mit wem man spricht, dass das eh relativ stabil ist, sieht man doch, dass sich innerhalb der Gruppe an armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Menschen doch einiges tut. Und wir sehen die Bewegung hin, dass sich Armut verjüngt. Wir sehen die Bewegung hin, dass Frauen überproportional betroffen sind. Du hast es vorher erwähnt, Alleinerzieherinnen. Und hier treibt uns natürlich dann auch eben ganz allgemein die Frage an Erkrankungen, wie man hier bestmöglich weiter unterstützen kann. Und wir müssen uns, so wie jedes Sozialunternehmen, immer wieder neu erfinden. Und das ist dann zwar beeindruckend und kraftvoll, aber auch natürlich aus dem Ehrenamt heraus immer wieder eine besondere Herausforderung, sich dem zu stellen.
Und wie wir auch zur Enttabuisierung auch alle beitragen können. Also ich habe vorhin erwähnt, Daniela Brodesser, die auch ein Buch geschrieben hat, wirklich mit dem Titel Armut, und die selber aus der Situation heraus schreibt, dass sie aufgrund der Krankheit ihres Kindes in die Armut gestürzt ist und sich da sehr mühevoll wieder rausgearbeitet hat. Und sie ist wirklich nicht müde, auch auf ihren Social-Media-Kanälen da immer wieder drauf hinzuweisen und auch den Finger auf diese Wunde zu legen, dass das in unserer Gesellschaft einfach ein Thema ist. Und so wie du auch gesagt hast, dass die Zahlen steigen und dass wir da nicht wegschauen können und dürfen.
Wir sitzen ja, Dani und Carmen Sitter, wir sitzen hier im Lebenscampus Wolfganggasse, und dieses Großprojekt hat ja in der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Wien als Projekt den Titel Alleinerziehende Menschen gehabt oder hat ihn noch, also einen Schwerpunkt. Es gab hier einen Fokus und einen Schwerpunkt auf Menschen, die alleine leben mit Kind oder mit Kindern. Und hier wurden Wohnformen kreiert, sei das jetzt betreute Wohnformen oder auch Wohnformen, wo Menschen alleine wohnen können, die erstens besonders diesen Bedürfnissen entsprechen oder durch die besondere bauliche Struktur dadurch günstiger werden oder in der Miete oder auch in der Finanzierung. Mich würde interessieren, gibt es da die Stadt Wien oder gibt es Bauträger oder gibt es Organisationen, die dann von der zweiten Bank wissen und hier, also gibt es hier ein Netzwerk oder eine Vernetzung, oder wäre das zum Beispiel ein To-Do, dass man hier Kontakte knüpft, oder ist es eher so, dass das nach wie vor über NGOs läuft, oder ist das ein neues Denkmodell?
Also das Thema leistbares Wohnen beschäftigt uns in der zweite durchaus. Zum einen über das betreute Kontomodell, das ja auch zur Wohnraumsicherung dient, weil der Vermieter, die Vermieterin sicherstellen kann, dass Mietkosten und Energiekosten etc. auch bezahlt werden. Mhm. Wir haben auch seit kurzem für bestimmte Zielgruppen einen ganz einen kleinen Mikrokredit, den wir anbieten können aus der zweite heraus, für kleine Ablösen und Mietkautionen, den wir anbieten können als Zugang. Grundsätzlich in der Wohnraumvermittlung selber sind wir als Bank nicht engagiert. Ja? Ich müsste das Thema aber weiterdenken jetzt noch. Ja, also vielen Dank für den Input.
Gerne.
Wie du gesagt hast, wir befinden uns in einer ständigen Weiterentwicklung und tüfteln an neuen Denkrichtungen.
Aber das war für mich jetzt nur, also bei mir sind jetzt einfach irgendwie ein paar Knöpfe aufgegangen, und ich habe mir gedacht, dieses Thema gibt es ja in Wien und wird ja im Sozialbau in Wien tatsächlich auch beleuchtet beziehungsweise baulich umgesetzt. Das heißt, diese Menschen wohnen hier und wahrscheinlich auch in anderen städtebaulichen Entwicklungsarealen. Und diese Menschen haben diese Themen, weil sonst bekommen sie diese Wohnungen nicht. Also hier gibt es vielleicht einen Missing Link. Ja.
Und vielleicht einen zweiten Podcast zu dem Thema. Auch das ist möglich.
Danke für den Impuls.
Ja. Du bist ja jetzt recht neu im Vorstand der zweiten Sparkasse. Welche Ziele hast du dir konkret vorgenommen oder was möchtest du in deiner Funktion da erreichen oder welche Themen sind dir besonders am Herzen?
Es gibt besondere Werte in der zweite, die sind für mich so bewährt. Also ich bin eine große Freundin von bewährtes Pflegen und Neues zulassen und auch treiben. Was mir persönlich tatsächlich heilig ist, ist die Ehrenamtlichkeit und die ehrenamtlichen Kollegen und Kolleginnen, dass diese Wertschätzung, die auch schon gepflegt wurde von meinen Vorgängern und Vorgängerinnen im Vorstand, dass das uneingeschränkt so weitergeführt wird, weil ohne die Kollegen und Kolleginnen wären wir nicht in der Lage, dieses Haus so zu führen. Gleichzeitig merken wir, dass in den vergangenen Jahren so mannigfaltige Krisen auf uns und über uns hereingeprasselt sind und Veränderung so präsent ist, dass es sicherlich einer meiner großen Herausforderungen gemeinsam mit meinen Kollegen sein wird, im Lichte dieser Veränderungen zu sehen, dass wir als Zweite zur richtigen Zeit am richtigen Ort für die Menschen, die wir begleiten sollen, da sein können und dass wir nicht sozusagen uns entkoppeln an irgendeinem Punkt und den Kontakt zu Menschen verlieren, was jetzt überhaupt nicht der Fall ist, aber es ist trotzdem ein Thema, das mir wichtig ist, dass wir innovativ bleiben. Ich glaube, man verknüpft Innovationskraft im Diskurs sehr oft mit höher, größer, schneller, weiter, Technologie, boom, boom, boom. Und ich denke, manchmal liegt die Innovationskraft ja genau darin, dass ich sicherstelle, dass niemand zurückbleibt und dass ich alle mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist eine große Spezialität bei uns und das möchte ich unbedingt weiter so mit meinen Kolleginnen fortführen.
Da gibt es ja diesen Spruch, eine Gesellschaft ist nur so gut, wie sie es schafft, sich um die Schwächsten zu kümmern. Ne? Das ist, je mehr wir das tun, desto mehr treffen wir, glaube ich, eine Aussage über uns selbst, oder?
Ja, auf jeden Fall auch dieser innerliche Trieb, vielleicht auch oft dieses Gefühl, so wie du es gesagt hast, immer schneller, weiter, besser, höher, auch mal innehalten zu können. Und hat mich jetzt auch berührt, auch ein Fan auch oft manchmal zu sein für das Bewährte. Ich glaube, oft sind wir sehr getrieben, uns ständig weiterzuentwickeln, aber Innovation oder der Weiterentwicklung kann auch darin liegen, auch einfach in manchen Dingen innezuhalten und auch auf sich, auf das Bewährte verlassen zu können. Und auch um sich zu schauen, wer ist um mich und wer braucht Unterstützung und auch die Zeit zu haben, die Hand reichen zu können. Und das ist jetzt dann auch schon eine gute Überleitung zu den Schlussworten dieser Podcast-Episode. Wir schließen die Podcast-Episoden immer mit, wir rufen uns dann noch einmal den Titel des Podcasts Gemeinsam Zukunft gestalten in Erinnerung und möchte auch hier noch die Möglichkeit geben, deine Gedanken da weiterzugeben an unsere HörerInnen, was jeder und jede Einzelne jetzt auch mit dem Fokus Finanzkompetenz, Finanzentwicklung tun kann, um gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Gerne. Ich denke, Geld ist für uns alle so vieles, so unterschiedlich behaftet. Ja, es kann Mittel zum Zweck, Fluch und Segen ermöglichen, einfaches Tool sein. Aber es ist unfassbar wichtig, dass wir in unserem Leben die Möglichkeit haben, uns mit diesem Geldmittel auseinanderzusetzen und es einzusetzen für uns im bestmöglichen Wissen, was man damit erreichen kann und was nicht und was für eine Rolle es spielen kann in der Gestaltung des eigenen Lebens. Ich weiß, dass nicht jeder Mensch, wir haben vorher von Zeitwohlstand gesprochen, hat die Möglichkeit hat, jetzt zum 30. Finanzbildungsseminar zu laufen oder sich die 50. Investmentstrategie zu überlegen. Das spielt nicht für jede Person eine Rolle, das ist mir durchwegs bewusst und nicht jeder wird die Leidenschaft für Finanzbildung im gleichen Ausmaß teilen, wie ich es tue. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass Finanzbildung, je früher man als Mensch Zugang dazu hat, also auch schon im Kindesalter, und je besser sie verankert ist, auch im familiären Umfeld, desto mehr kann sie einen Menschen stützen und unterstützen, ein selbstbestimmtes, freies Leben dann auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaftsstruktur, in der wir sind, zu führen. Deswegen wäre mein Aufruf, in dem Maße, in dem man Möglichkeiten hat, sich selbst
einfach einmal einen Blick in Finanzbildungsseminare zu erlauben und auch die eigenen Kinder zu ermutigen, sich dem Thema zu widmen.
Und was hältst du von Finanzbildung an Schulen?
Sehr viel. Ausgesprochen viel. Ich habe selber an der Handelsakademie maturiert und ich weiß noch erstaunlich viel zum Thema Unternehmensführung und Buchhaltung. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich, ich will jetzt meinen Professoren und Professorinnen nicht Unrecht tun, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Steuererklärung ausgefüllt hätte, dass ich einen Haushaltsplan gemacht hätte. Das sind Dinge, die habe ich nicht mehr in Erinnerung. Die wurden, wenn sie behandelt wurden, nicht ausreichend behandelt. Und das sind aber die Kernkompetenzen.
Ich glaube, wir lernen in unserem Podcast auch, also mir geht es jetzt gerade so, dass es viel Input gäbe, der wahrscheinlich schon an Schulen einen Raum finden könnte. Aber damit wären wir bei einem anderen Podcast und da geht es dann um unser Bildungssystem, oder?
Ja, unser Bildungssystem und wir kommen ja immer wieder drauf, dass Kernkompetenzen oder wie wir sie zumindest empfinden als Kernkompetenz da in der Schulbildung fehlen. Und auch ich kann mich nicht erinnern, in Finanzbildung da speziell, dass das im Lehrplan große Beachtung gefunden hätte.
Also ich darf hier aufs Wärmste den Financial Life Park der erste Stiftung empfehlen, sowohl für Kinder natürlich, die auch teilweise im Rahmen ihrer Schulzeit den Financial Life Park besuchen können, aber auch sonst kann man sich anmelden mit etwas Vorlaufzeit. Das ist dann ein spielerischer, fantastischer Zugang, den ich mir als Jugendliche und junge Frau sehr gewünscht hätte. Und der einen unfassbaren Mehrwert hat in der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Hürden im Bereich Finanzen.
Monika, möchtest du noch ein paar Schlussworte oder Schlussgedanken,
die du dir für heute mitnimmst? Ich möchte nur sagen, dass ich, entschuldige, jetzt falle ich dir schon vor Begeisterung ins Wort. Tut mir leid. Ich wünsche mir Unterlagen von der zweiten Bank, die wir auflegen können, vielleicht ganz oldschool in Hardcopy, falls es sowas gibt. Und wenn nicht, dann tatsächlich Links. Ich wünsche mir vielleicht auch Informationen für unsere Personalabteilung. Ich wünsche mir Informationen für diverse Betriebsbereiche, die junge Menschen betreuen und begleiten und wo wir hier vielleicht einen Themenkreis aufmachen können in der Kooperation. Das ist jetzt so etwas, was mir gekommen ist, wo wir das vielleicht jetzt nicht in eine Volksschulbildung oder schulische Bildung, aber im Rahmen unserer Nachreifungskonzepte integrieren können ich wünsche mir einfach jetzt mal Dinge, weil ich Feuer gefangen habe.
Da kann ich jetzt gar nicht noch kurz sagen und sage, aus der zweiten heraus und auch in Kooperation mit dem Financial Life Park der Stiftung bieten wir auch eigene ICAN-Finanzbildungsseminare für junge Menschen, zum Beispiel in überbetrieblichen Lehren oder betreuten Wohneinrichtungen an.
Jetzt weiß ich glaube, wir müssen nachher,
noch einen Kaffee trinken.
Dani, dass du das bitte nicht rausschneidest. Jetzt krieg ich Gänsehaut.
Ich glaube, es gibt einige Themen aus dem heutigen Gespräch, die wir jetzt vielleicht nachher noch gemeinsam näher besprechen
nachverfolgen sollen. Die wir aufgreifen.
Oder weiterentwickeln ist ein gutes Wort.
Weiterentwickeln und auch wenn unsere HörerInnen jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden nicht mehr dabei sind, aber sie werden auf jeden Fall davon erfahren. in diesem Sinne sage ich unseren HörerInnen danke fürs Interesse und euch beiden noch danke für die schöne und spannende Stunde.
Dankeschön.
Danke dir, Dani.
Alle Infos und Links zum heutigen Gespräch findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, ihr konntet euch neue Sichtweisen, vielleicht auch neue Perspektiven zu den Begriffen Wohlstand, Armut und Partizipation mitnehmen. Nach dem Gespräch, da sind auch Ideen entstanden zu neuen Kooperationen, darüber freue ich mich ganz besonders. Mehr dazu auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich sage danke fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode dabei seid, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.